Der Theologe und Pastor Wilhelm Busch erzählt, Wasserburg ist eine Halbinsel, die sich in sanftem Bogen in den Bodensee schwingt. Es gibt da einen lauten Landeplatz für die Schiffe der Touristen, aber es gibt dort auch eine schöne kleine Kirche dicht am See. Da ist es ruhig und da befindet sich ein Friedhof. In Rot und Blau und Gelb prangen die Blumen auf den Gräbern. Schweigend gehen wir durch die Reihen der Entschlafenen bis an die Mauer, die den Friedhof gegen den See abschließt. Neben mir, also neben Wilhelm Busch, steht meine Begleiterin, eine Diakonisse. Sie hat mich an diesen wunderbaren Platz geführt. Sie kennt ihn von klein auf, weil ihr Elternhaus nicht weit von hier liegt. Auf einmal zeigt sie in das Wasser unter uns und sagt, hier hat sich mein Leben entschieden. Ich schaue in das klare Wasser und sehe etwas Seltsames. Da liegen alte Grabsteine. In früheren Zeiten hat man wohl, wenn man Platz für neue Gräber brauchte, die alten Steine einfach ins Meer, in den See geworfen. Da liegen sie nun zwischen den Ufersteinen und wenn das Wasser klar ist, dann kann man sogar die Inschriften noch lesen. Die Diakonisse erzählt, hier habe ich mal als junges Mädchen gestanden und mein Blick fiel auf einen dieser Grabsteine. Der Name war schon verwittert, aber die Jahreszahlen waren noch sehr gut zu lesen. 1789 bis 1821. Und da durchfuhr es mich auf einmal, der Strich zwischen zwei Zahlen. Das soll ein ganzes Menschenleben gewesen sein? Nur ein Strich, mehr nicht? Und da ging mir auf, welche eine Verantwortung wir haben, die ungeheure Verantwortung, aus diesem armseligen Strich etwas zu machen. Das war der Moment, in dem mein Leben sich verändert hat. Ich habe es Jesus anvertraut. Ich habe mich entschlossen, mein Leben in seinen Dienst zu stellen. Das war der Grund, warum ich Diakonisse wurde. Ihr Lieben, diese Geschichte von Wilhelm Busch habe ich gewählt, weil sie, denke ich, sehr schön zeigt, dass Bilder sehr viel mehr sagen als Worte. Und auch unser Gott benutzt in der Bibel daher sehr oft Bilder, um uns etwas deutlich zu machen. Eines dieser Bilder haben wir gerade von dem Propheten Hesekiel gehört. Und ich möchte uns nochmal den Anfang dieses Bildes ins Gedächtnis rufen. Hesekiel schreibt in Kapitel 37, ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Der ganze Boden dort war mit Totengebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Ich gebe zu, es ist ein dunkles Bild, das Hesekiel von Gott gezeigt bekommt. Es könnte geradezu aus einem Horrorfilm stammen, ein Feld voller Skelette, irgendwie unheimlich. Man kann diese Skelette noch nicht mal als solche identifizieren, denn die ganzen Knochen liegen durcheinander gewürfelt herum. Vielleicht war das mal ein Schlachtfeld, auf dem vor langer Zeit ein Krieg tobte. Es gibt jedenfalls keinerlei Anzeichen mehr von Leben. Es ist total trostlos und hoffnungslos. Wir kennen solche Bilder auch aus unserer Zeit. Das Fernsehen hält sie uns jeden Tag neu vor Augen. Gestern waren es die im Krieg erschlagenen Menschen in Syrien, vorgestern die Bombenopfer in Afghanistan, davor die geschundenen Menschen in Nordkorea und daneben immer noch die Bilder von hungernden Menschen in Afrika oder ertrunkenen Flüchtlingen im Mittelmeer. Und nicht zu vergessen der sexuelle Missbrauch und der Mord an Kindern und die unendliche Geschichte derer, die sich gegenseitig umbringen, weil ihnen irgendwie Unrecht geschehen ist. Mich machen all diese Berichte manchmal richtig zornig. Und oft habe ich überhaupt keine Lust, solch einer Welt etwas von der Liebe Gottes zu erzählen. Viel lieber würde ich doch die Schuldigen nehmen und ihnen ein paar um die Ohren hauen. Weit weg ist mein Glaube, dass Gott diese tote Welt, die uns umgibt, wirklich mit neuem Leben erwecken kann. dass er solche Menschen wiederherstellen kann und verwandeln kann. Und ich möchte das an euch weitergeben heute Morgen. Wie ist das eigentlich bei dir? Glaubst du, dass diese toten Knochen wieder zu lebenden Menschen werden können? Ein erster Gedanke: Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Auch Hesekiel konnte sich das ja überhaupt nicht vorstellen, dass Gott aus dem kläglichen Haufen an Exiljuden in Babylon noch einmal ein großes Volk Israel machen würde. Das Volk war aus seinem Land verschleppt worden, war verstreut worden und es gab keine Hoffnung, dass sie jemals zurückkommen würden. Doch eines Tages spürt er, wie Gott seine Hand auf seine Schulter legt. Vielleicht wie ein guter Freund uns manchmal die Hand auf die Schulter legt. Und plötzlich gehen dem Propheten die Augen auf. Gott führt seinen Propheten auf einen Totenacker. Für jeden Israeliten eine grauenhafte Vorstellung. Hesekiel aber darf nicht weggehen oder sich abwenden. Er muss hinsehen und sogar über die toten Knochen hinwegsteigen. Gott führt ihm die ganze Trostlosigkeit dieses Ortes vor Augen, aber nicht um ihn zu schockieren, sondern um sein Mitleid zu erregen. Hesekiel soll diese ganze bedrückende Situation spüren, denn genau da beginnt die Veränderung. Leben wird geweckt, wo uns die Last eines anderen zu schaffen macht. Da, wo uns die Welt egal ist, wo wir resignieren, da wird nichts mehr passieren. Da ist es hoffnungslos. Wir werden höchstens noch schuldig an dieser Welt und wir werden es kaum erleben, dass Gott Menschen mit einem neuen Leben erweckt. Aber da, wo wir uns das Leid und die Not der Menschen wirklich zu Herzen nehmen, da beginnt etwas Neues. Da entsteht Erweckung, da entsteht neues Leben. Da kommen vielleicht sogar viele Menschen zum Glauben an Jesus, denn das steckt hinter diesem Begriff Erweckung. Erweckung ist nicht nur, wenn einer zum Glauben kommt, sondern wenn sich das wie so eine Bewegung durch die Reihen zieht und viele Menschen zum Glauben kommen. Die Erweckung beginnt nicht einfach aus heiterem Himmel, sondern sie beginnt, wo wir anfangen zu hoffen. Wo wir glauben, dass Gott neues Leben schenkt. Die Erweckung kommt, wenn wir keine Ruhe mehr finden, bis Gott rettend eingreift und seinen Segen schenkt. Sie kommt, wenn wir ins Gebet getrieben werden und um Gottes Erbarmen für unsere Mitmenschen ringen. In einer Gegend, wo eine Erweckung stattfand, beschrieb ein Mann mal seine Gefühle so. Er sagte: Wie kann ich schlafen, wenn so viele Menschen in meiner Stadt in der Gefahr stehen, auf ewig verloren zu gehen? Merkt ihr, wie hier Gottes Anliegen wirklich zu unserem eigenen wird? Gott will die Erweckung nicht ohne uns beginnen. Gott sucht Leute, die sich die Rettung von Menschen zu Herzen nehmen. Und die Erweckung kommt wirklich erst, wenn wir Gottes Verheißung wieder in Anspruch nehmen. Sie kommt, wenn wir die Not der anderen sehen und wahrnehmen und wenn wir dann damit zu unserem Gott gehen und ihm das hinlegen. Das ist der Grund, warum uns Gott heute die gleiche Frage stellt wie damals dem Hesekiel. Glaubst du, dass diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden können? Glaubst du das? Es wäre vielleicht zu gewagt, hier gleich an Leute wie Kim Jong-un oder Assad oder ähnliche zu denken. Aber wie sieht es denn mit deinem Nachbarn aus, der sich so unmöglich dir gegenüber verhält? Oder was denkst du über deinen Arbeitskollegen, der dir deinen Arbeitsplatz ständig mies macht? Oder was ist mit deinem ärgsten Feind, mit dem du dauernd Streit hast? Glaubst du, dass diese Leute wieder zu lebenden Menschen werden können? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir dir auf diese Frage antworten wollen, denn je nachdem wird Gott uns womöglich gebrauchen, ein Wunder zu wirken. Angesichts des trostlosen Bildes, das sich uns bietet, können wir auf diese Frage eigentlich nur mit Nein antworten. Alles andere wäre unrealistisch. Aber wollen wir uns wirklich mit diesem Nein abfinden? Auf der anderen Seite haben wir gelernt, dass für Gott ja kein Ding unmöglich ist. Von daher könnten wir auch mit Ja antworten, aber wäre das ehrlich? Und vor allem, wären wir bereit, uns für solch eine Sache gebrauchen zu lassen? Hesekiel antwortet ganz ehrlich und demütig. Er legt die Antwort in Gottes Hand und unterwirft sich seinem Willen. Er ist bereit, an dieser Stelle auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen. Und Gott spricht ein klares Ja zu diesen toten Knochen. Er will sie zu neuem Leben erwecken. Aber er tut das nicht im Alleingang. Er beteiligt seinen Propheten an der Erweckung. Er beauftragt Hesekiel, das Machtwort zu sprechen. Hesekiel soll diesen toten Knochen selbst zurufen, dass Gott sie wieder zu lebendigen Menschen machen wird. Darum zweitens, wenn du auf Gott und seine Kraft vertraust. Hesekiel rief: Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch: Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Auch das gehört unbedingt zur Erweckung dazu, dass wir neu erkennen, welche Kraft Gottes Wort enthält. Es schafft Leben. Es zerschlägt Mauern wie mit einem Hammer. Und wenn du mal Berichte von Erweckungen liest, dann wirst du feststellen, dass die meisten Menschen nicht umkehrten, weil sie von Gottes Liebe hörten. Sie kehrten um, weil sie begriffen, dass das, was sie für Leben hielten, gar keins war. Sie haben ihr Leben gesehen als Strich zwischen zwei Zahlen. Sie erkannten, dass es nur bei Jesus das wahre Leben gibt. Und darum wandten sie sich ihm zu. Sie spürten, dass es bei Jesus das Leben gibt, das sie schon immer gesucht haben, aber nie gefunden hatten. Ich kann mir vorstellen, dass Hesekiel dabei etwas seltsam zumute war, als er mit diesen Knochen sprach. Aber er tut alles, was Gott ihm aufgetragen hat. Und während er noch redet, geschieht etwas Unfassbares. Die Knochen bewegen sich. Es rauscht und klappert. Tote Hände, Arme, Beine und Schädel formieren sich wieder zu Skeletten. Mich hat das ein bisschen an eine Fahrt in der Geisterbahn erinnert, die ich mal erlebt habe. Und da graut es mir heute noch vor. Deswegen bin ich seitdem nie wieder in einer Geisterbahn gewesen. Aber für Hesekiel kommt es noch schlimmer. Auf einmal kommt diesen Skeletten Fleisch an die Knochen, es wachsen ihnen Sehnen und Muskeln und die Haut darüber. Ein großes Wunder ist geschehen. Da hat sich wirklich viel getan. Das Totenfeld sieht inzwischen fast ansehnlich aus, es ist kaum noch als solches zu erkennen, aber es ist immer noch tot. Schrecklich, wenn wir bis dahin gekommen sind und dabei stehen bleiben. Wir haben uns angestrengt, wir haben geplant, organisiert und hart gearbeitet, wir haben manche Not gelindert, wir haben die Skelette wieder zusammengefügt, es gab ein Rauschen und Schütteln, aber da ist kein Leben drin. Das Entscheidende fehlt. Einige von uns engagieren sich jetzt schon seit einigen Monaten sehr stark für unsere Zelttage. Andere freuen sich schon sehr darauf und ich hoffe, dass sie auch noch ihren Platz in der Mitarbeit finden werden. Aber all unser Bemühen wird letztlich umsonst bleiben, wenn Gott nicht seinen Lebensgeist dazu verleiht. Gott will uns nicht nur in Aktion erleben, er möchte, dass wir ihm vertrauen. Er möchte, dass wir Großes von ihm erwarten. Gott will, dass unsere Freunde, Nachbarn und Bekannten ganz lebendig werden. Darum sollen wir wie Hesekiel den Lebensatem Gottes herbeirufen, der sie erfüllen soll. Wir dürfen um Gottes Heiligen Geist bitten, dass er die Zelttage erfüllt. Die riesige toten Menschenmenge um uns herum hat sonst keine Chance zu leben. Wir können uns alle noch so sehr anstrengen und uns alle Mühe geben, sie bleiben ohne Gottes Geist tot. Darum bittet Hesekiel um den Geist des Lebens. Und tatsächlich, die leblosen Gestalten fangen an zu atmen. Sie werden lebendig, sie bewegen sich, sie stehen auf, eine riesige Menschenmenge. Mit Stimmen und Geräuschen erfreuen sich plötzlich unzählige Menschen ihres neuen Lebens. Sie sind begeistert, dass Gott ihnen diese zweite Chance schenkt. Ich stelle mir vor, dass Hesekiel etwas verloren inmitten dieser Menschenmenge steht und nicht weiß, was er damit anfangen soll. Deshalb ergreift Gott noch einmal das Wort und erklärt seinem Propheten, was er ihm eigentlich mit diesem Bild sagen möchte. Du Mensch, sagt er, das Volk Israel gleicht doch solchen toten Knochen. Sie sagen, unsere Lebenskraft ist geschwunden, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Und deshalb sei euch gesagt, ich, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch mein Volk heraus. Ich führe euch heim ins Land Israel. So werdet ihr erfahren, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist an, damit ihr wieder lebt. Das also, was an den Totenknochen gleichnishaft geschehen ist, das will Gott an seinem Volk tun. Er will ihre trostlose und hoffnungslose Situation verwandeln. Er will ihnen neue Hoffnung schenken. Für die Israeliten damals bedeutete das, in ihr geliebtes Land Israel zurückzukehren. Gott zeigte ihnen, dass er immer noch ihr Herr war, dass er sie auch nicht in Babylon vergessen hat. Er hatte sogar schon einen Mann ausgewählt, der Babylon erobern würde und den Juden die Freiheit zurückbringen würde. Und Gott hat damals auf beeindruckende Weise durch den König Kyros seinem Volk geholfen. Er sehnt sich danach. Und er sehnt sich danach, auch uns in unserer hoffnungslosen Situation zu helfen. Für ihn ist keine Situation zu aussichtslos, denn er hält alle Macht in seinen Händen. Das war 538 vor Christus so, als die Juden befreit wurden, und das ist heute noch genauso. Ich möchte dich daher nun einladen, doch mal für einen Moment darüber nachzudenken, wo in deinem Leben solche aussichtslosen Situationen sind. Darum drittens, wenn du mit Gott auf dein eigenes Totenfeld gehst. Gott sagt, ich, der Herr, öffne eure Gräber und hol euch heraus. So werdet ihr erfahren, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist an, damit ihr wieder lebt. Ja, Gott will mit dir auch auf dein eigenes Totenfeld gehen. Er ist sich nicht zu schade, den Ort der Trostlosigkeit in deinem Leben zu besuchen. Er lässt dich ganz bestimmt nicht allein in diesem Bereich deines Lebens, für den du jede Hoffnung begraben hast. Darum sag Gott, wo du dir selbst nicht mehr vorstellen kannst, dass sich noch etwas regt, bewegt oder verändert. Zeig ihm doch, wo bei dir Leben abgestorben ist, wo es dunkel geworden ist. Solche Situationen können ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich denke, dass fast jeder von uns an irgendeiner Stelle seines Lebens solch ein Totenfeld hat. Und bei dem Gedanken daran resignieren wir. Das kann etwas im eigenen Leben sein. Eine kaputte Beziehung, ein Konflikt mit dem Partner, mit den Kindern, mit dem Arbeitskollegen. Vielleicht ist es auch eine enttäuschte Hoffnung oder das eigene Versagen oder die Schuld und die Angst, wieder zu versagen. Oder die Angst, es überhaupt nicht im Leben so richtig zu schaffen, das Leben nicht gemeistert zu bekommen. Vielleicht ist es aber auch eine Krankheit, die dir zu schaffen macht. Oder du hast einen lieben Menschen verloren und fühlst dich jetzt so, als wärst du selbst gestorben. Es kann aber auch etwas im Leben anderer Menschen sein, wo du vergeblich gehofft hast. Oder wo du eine hoffnungslose Situation mit ansehen musst und nicht helfen kannst. Vielleicht blendest du das jetzt mal ein. Und das kann auch bedeuten, dass du erstmal etwas ausgraben musst, weil du dieses Totenfeld irgendwann zugeschüttet hast. Aber es lohnt sich, weil Gott wirklich heilen kann. Er kann das Tote wieder lebendig machen. Und es gibt bei ihm wirklich keine hoffnungslosen Fälle. Ich werde nun eine Minute lang schweigen und bitte dich, dich von Gott auf dein Totenfeld führen zu lassen. Lass dir von ihm die Hand auf die Schulter legen wie Ezekiel und sprich mit deinem Vater im Himmel. Vielleicht kannst du angesichts deiner Situation das nun mitsprechen und nachempfinden, was die Israeliten damals Gott klagten. Unsere Lebenskraft ist geschwunden, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Aber dann hör bitte auch, was Gott darauf antwortet. Ich, der Herr, öffne eure Gräber und hol euch heraus. Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist an, damit ihr wieder lebt. Gott sagt dir heute, für mich ist deine Situation nicht aussichtslos. Ich will dir ein neues Leben, eine neue Zukunft und neue Hoffnung geben. Es mag dir vielleicht noch unglaublich erscheinen, weil du schon so viel versucht hast, um die Situation zu verändern. Und es wird auch unmöglich bleiben, wenn du es weiterhin ohne Gott und seinen Geist versuchst. Aber mit deinem Gott ist wirklich nichts unmöglich. Darum geh mit deinem Gott auf dein Totenfeld und lass ihn Wunder wirken. Viertens, wenn du glaubst, dass Gott dein Leben mit neuer Kraft erfüllen wird. Ich komme zum Schluss noch einmal auf die alles entscheidende Frage zurück. Wir haben heute gelernt, dass Gott das Menschenunmögliche wirklich tun kann. Mit seinem Geist schafft er neues Leben, wo vorher nur Tod und Hoffnungslosigkeit zu sehen waren. Gott öffnet auch neue Wege in die Zukunft, wo alles verbaut erscheint. Gott kann aus unserem Totenfeld ein blühendes Leben machen. Er kann selbst unsere Feinde in Kinder Gottes verwandeln. Er schenkt Erweckung. Die Frage, die sich an dich und mich dabei stellt, ist, ob wir das glauben. Gott fragt dich und mich heute, du Mensch, glaubst du, dass diese Knochen wieder zu lebendigen Menschen werden können? Glaubst du das? Glaubst du das für dein eigenes Leben, dass es neu werden kann, dass es von Gott verändert werden kann, dass Gott dich zu einem neuen Leben erwecken kann? Und glaubst du das für die Menschen in deiner Umgebung und in unserem Dorf? Da sind so viele Menschen, die ohne Jesus leben und die damit in Gottes Augen tot und verloren sind. Glaubst du, dass Gott die Menschen in unserem Dorf zu neuem Leben erwecken kann? Glaubst du, dass ein ganzes Dorf von seinem Heiligen Geist erfüllt werden kann? Glaubst du, dass es voller Menschen werden kann, die in einer lebendigen Beziehung zu Jesus stehen? Ich bitte dich noch einmal, sag nicht zu schnell, ja, das glaube ich, Gott kann alles. Ich fürchte, das ist eine Antwort, die uns zu oft unüberlegt über die Lippen kommt. Hesekiel hat so auch nicht geantwortet, weil er wusste, dass er tief in seinem Herzen ganz anders dachte. Wir sind uns gar nicht bewusst, welches gewaltige Ereignis wir darin aussprechen. Und vor allem bleibt die Frage, ob wir daraus auch die nötigen Konsequenzen ziehen. Sind wir wie Hesekiel bereit, den toten Knochen die Botschaft Gottes zu bringen? Sind wir bereit, uns an Gottes Handeln in unserem Dorf beteiligen zu lassen? Bitte dich aber auch nicht vorschnell Nein zu sagen, das glaube ich nicht. Die Menschen heute sind ja so verschlossen für das Evangelium, die wollen doch gar nichts von Jesus hören. Ich glaube, das war schon immer so. Es ist im Grunde doch die Situation, von der Gott ausgeht. Es ist die Situation, in die er uns hineinsendet. Menschen, die taub sind für Gottes Anruf, die nichts von ihm sehen und hören wollen, gerade die will er ja zum neuen Leben erwecken. Denk nur mal an Jona und seine Predigt in Ninive. Er sagte, Herr, das bringt doch nichts, mit den Leuten in Ninive über Umkehr zu reden. Und dementsprechend schlecht war seine Predigt. Noch 40 Tage, dann seid ihr alle tot. Mehr hatte er nicht zu sagen. Aber Gottes Geist hat die Leute trotzdem berührt durch dieses Wort. Ganz Ninive wandte sich plötzlich Gott zu. Die Leute veränderten sich und wurden gerettet, weil Gott an ihnen wirkte. Jona fand das damals unmöglich. Hesekiel war sicher freudig überrascht, dass es noch Hoffnung für die Israeliten gab. Und wir? Haben wir nicht eine viel größere Hoffnung als Jona und Hesekiel? Für Hesekiel ging es bei der Erweckung doch nur darum, dass das Volk Israel wieder in sein Land zurückkehren durfte. Für uns und die Menschen um uns herum geht es hingegen um die Ewigkeit. Seit Jesus von den Toten auferstand, dürfen wir doch glauben, dass auch wir auferstehen werden, dass es mehr gibt als dieses Leben hier. Müssen wir dann nicht auch glauben, dass Gott Menschen in unserem Dorf und in unserem Bekanntenkreis erwecken wird, dass er auch ihnen ewiges Leben schenken wird? Dürfen wir nicht glauben, dass Gott Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, zu solchen macht, die ihm von Herzen dienen? Ich möchte das gerne glauben. Und wie ihr dem aktuellen Gemeindebrief entnehmen könnt, sind ja hier einige unter uns, die bei den letzten Zelttagen genau das erlebt haben. Lest bitte mal, was Alexandra und Armin darüber geschrieben haben. So möchte ich uns mit einem Zitat von August Tholuck Mut machen. Er erlebte die Erweckung des 19. Jahrhunderts und sagte daraufhin, alle Reformation muss im Kleinen beginnen, im eigenen Herzen und Haus. Alle geistliche Veränderung muss im Kleinen beginnen, am eigenen Herzen und Haus. Die Erweckung fängt bei uns an. Sie hängt an unserer Antwort auf die entscheidende Frage. Und darum wünsche ich uns, dass Gott auch uns die Hand auf die Schulter legt und uns fragt: Du Mensch, glaubst du, dass diese toten Knochen wieder zu lebenden Menschen werden können? Ich glaube es.